1. Hallo da draußen vor einem Bildschirm. Heute mal wieder eine Sonderausgabe mit einer ganz besonderen Runde, die mich auch ganz besonders freut. Denn nicht nur habe ich mal wieder einen neuen Gast, mit dem ich bisher noch gar nicht länger sprechen konnte, sondern ich habe auch einen Gast, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und dieses Gespräch hat auch schon einen kleinen Vorgeschmack, aber ich will noch ein bisschen die Stimmung hochhalten, die Details. Ihr wisst das, ihr kennt das, gibt's nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
So, hallo, und dann begrüße ich hier an der Stelle Tim Gößler und Dane Rahlmeier.
Hallo, hallo.
Na?
Und als kurze Anmoderation vielleicht noch und als Kontext, wir hatten schon mal ein Gespräch mit dem Ralf Sarge Pappas. Da ging es unter anderem um Rick Future, um Sven Matthias. Und dann dachten wir uns, ja, eigentlich ist das hier völlig überfällig, dass wir uns mal in dieser Runde zusammen telefonieren und sprechen. Nämlich zum einen über den großartigen Sven Matthias, das Projekt Rick Future, das ja inzwischen, man kann ja sagen, das ist ja gigantisch, was da schon alles über die letzten Jahre erschienen ist.
Multimedial, Falk, ist das Wort, nach dem du suchst.
Multimedial.
Multimedial.
Wunderbar, ja. Also es gibt die Hörspiele, es gibt Bücher. Ich erinnere mich noch an ein Comic, das ich auf einer Hörspiel Hamburg mal in die Finger bekommen habe. Genau, und noch vieles mehr.
Und, naja, nicht so viel mehr, aber es ist mehr als ein Medium, also es ist multimedial. Wir haben noch die Soundtracks von Tim.
Stimmt.
Und die dürfen wir nicht unterschlagen, weil es auch immer toll, Hörspiel-Soundtracks gibt es viel zu wenige, sollte es mehr geben. Und immer schön, auch wenn man jemanden hat im Projekt, der eben spezifisch dafür auch die Musik macht. Dementsprechend machen wir vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde. Vielleicht erst Tim und dann Dane. Könnt ihr einfach ein, zwei Sätze zu euch sagen?
Ja, also ich bin Tim Gößler und arbeite vor allen Dingen mit meiner Stimme, also vor Mikro. Ich bin Sprecher für Hörspiele, für Hörbücher, für Filme und Serien. Und bei Rick Future bin ich mittlerweile Produzent. Das heißt, ich mache die Hörspiele hörbar. Dane wird gleich noch mehr dazu sagen, was er dabei macht, aber die Worte findet er und die weitere Ausführung dafür zeichne ich verantwortlich. Und genau, ich bin seit ein paar Jahren dabei, noch nicht ganz so lang wie Dane, aber auch schon ziemlich lange. Und ja, freue mich, dass ich heute ein bisschen was darüber erzählen darf.
Wunderbar, Dane.
Ja, ich bin Dane Rahlmeier, ich bin freier Schriftsteller, wie es so schön heißt. Ich schreibe, seit ich 14 bin und vorrangig Romane, Hörspiele, Comics habe ich auch gemacht. Ein Videospiel. Nee, zwei Videospiele. Ich schreibe die Skripte für Rick Future und Tim sorgt dafür, dass die dann gut klingen.
Wunderbar. Und über Sven Matthias haben wir ja schon eingangs gesagt, der große Vater von Rick Future, der sich das Ganze vor vielen, vielen Jahren mal ausgedacht hat. Wie viele Jahre sind es denn inzwischen? Das sind doch, glaube ich, über 20.
Ich glaube, 2006 kam die erste Folge raus, Tim, kann das sein?
Ja, also 2007, es ist immer die Frage, welche Edition man meint. Das ist ein ganz großes Thema bei Rick Future. Ja. Aber so die ersten Versuche, wo er noch selber viel gesprochen hat, waren 2007 und ab 2008 kam quasi die offizielle Serie raus.
Man muss dazu sagen, es gab zuerst eine Version, wo Sven tatsächlich alle Charaktere gesprochen hat. Mit verstellten Stimmen oder mit Effekten. Auf den Stimmen, die gibt es auch noch zu hören, die haben wir in unseren Rick Future Classics.
Na, die Version nicht, da hat Sven auch ganz großen Wert drauf gelegt, dass das stimmt, nie jemand hören kann.
Aber es gibt einen Trailer davon, glaube ich, ne? Also ja. Eine Szene, ja, genau, so war
genau,
das.
Genau, ein bisschen was hat er dann schon, aber das war so etwas, wo er meinte, na, vielleicht nicht alles offenlegen, was früher mal war.
Ja, das ist ganz lustig, sich das anzuhören, also gerade wenn man sieht, wie die Serie sich entwickelt hat, dann gab es, also das war die allererste Version, da hat er das alles in Personalunion gemacht, dann gab es die zweite, wo dann die festen Sprecher dazugekommen sind, Michelle Martin als Efi, Ralf Satch-Pappas als Hubert und Tom Steinbrecher als Garlin. Und nicht zu vergessen Markus Raab, damals noch als Erzähler. Mhm. Und davon gab es, ich glaube, wann haben die Second Editions angefangen? Ich glaube so, er hat 13 Folgen produziert. Und Ab dann hat Sven aber auch als Produzent so viel dazugelernt und die Serie hat sich so entwickelt. Ich bin dann irgendwann auch dazugekommen und da hat sich ein bisschen was am Recruiter-Universum verändert, dass Sven gesagt hat, wir gehen nochmal zurück an den Anfang und ziehen die Folgen, die älteren Folgen nochmal neu auf. Das heißt, die wurden neu gesprochen, es gab neue Skripte, es gab neue Musik zum Beispiel von Tim dazu. Und so ist die Serie dann mehr und mehr zu so einem homogenen Ganzen geworden. Also das ist das Recruiter-Universum, was wir heute kennen. Das ist dann so entstanden. Und Tim ist dann auch dazu gestoßen, in den Second Editions, glaube ich, in der Zeit.
Genau, also ab Folge 1 war ich auch mit dabei. Da habe ich noch nicht die Musik gemacht. Das hat sich erst so eingeschlichen. Aber ab Folge 3 mache ich den Soundtrack. Und ich habe dann quasi parallel so ab Folge 16 habe ich Sounddesign schon mitgemacht. Aber da ging es schon los mit den Remakes. Also ich habe quasi so Staffel 3 und Staffel 1, da bin ich mit dabei dann gewesen.
Das war so vierdimensionales Arbeiten, weil
Ja.
wir haben die Skripte weitergeschrieben ab Folge 13, 14 in die Zukunft, aber gleichzeitig noch an den Sachen am Anfang gearbeitet. Das heißt, es gab uns die Möglichkeit, dass wir in den ersten Folgen, die wir dann neu aufgelegt haben, da konnten wir schon die Saat säen für Sachen, die später dann in der Serie passiert sind, was dann den inneren Zusammenhalt oder Zusammenhang von dem Ganzen dann noch mehr gestärkt hat. Im Nachhinein würde ich sagen, die Second Edition waren genau die richtige Idee. Das war gut und richtig. Aber ich kann dir sagen, wir haben Blut und Wasser geschwitzt zwischendurch, weil wir dachten, Alter, wir wollen nach vorne. Wir haben die neuen Folgen, alles, was danach kam, haben wir zurückgehalten, mit Absicht.
Ja.
Weil wir dachten, wir wollen uns jetzt nicht verzetteln. Wir wollen erst die Second Editions abschließen. Und Heidewitzka, das hat sich hingezogen. Sehr, sehr lang, was auch damit zu tun hat, dass es Sven nicht so gut ging. Zwischendurch. Aber ich kann dir sagen, wir haben es gefeiert wie Hupe, als wir die Second Editions irgendwann abgeschlossen haben. Die Second Edition von Folge 18 und dann starten konnten mit Folge 19. Folge 19 ist also eine brandneue Folge, die vorher noch keiner in irgendeiner Form kannte. Und das haben wir gefeiert, da haben wir lange, lange drauf hingefiebert. Und es hat mich so erleichtert, dass Sven das mitkriegen konnte, dass er das vor allen Dingen. Wir dachten zwischendurch, ja, Kacke, ne? Die Fans laufen uns davon, wir haben noch Hardcore-Fans, aber ganz viele Leute, die von Anfang an mit dabei waren, die sind abgesprungen, dachten wir. Und dann kam die vierte Staffel und auf einmal hast du das Gefühl, da sind Hunderte, Tausende. Also es waren tatsächlich, ich glaube, wir haben irgendwie am ersten Tag irgendwie 7.000, 8.000 Downloads oder sowas gehabt. Tim, das kommt hin, ne? Das ziehe
Ja,
ich
ich
mir
bin
gerade
mit
irgendwie
Zahlen
aus
immer
dem
ein bisschen
Rücken.
zurückhaltend, aber es waren schon Tausende, das kann man schon sagen. Und es war, wie du sagst, einfach toll, dann zu merken, dass die Leute sich wirklich interessieren und auch sehr positiv reingehen. Nicht von
Ja.
wegen so, naja, wurde ja auch mal langsam Zeit, jetzt ist auch so, ne, sondern cool, toll, dass es weitergeht und viel Liebe, das ist immer schön.
Ja. Das hat die Leute natürlich nicht davon abgehalten, zwischendurch zu fragen, wann geht's denn weiter? Ich mag die Second Editions nicht, ich will die alte Version und so weiter, ich will nach vorne. Und das haben wir aber auch ernst genommen. Also wir haben immer wieder den Leuten erklärt, das und das ist der Grund. So und so lang wird es dauern, es tut uns leid, aber es geht nach vorne. Aber das hat uns die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel zwischendurch auch auszuprobieren, ob Recruiter auch in einem anderen Medium funktioniert. Wie zum Beispiel die Galen-Trilogie, die Schattenraum-Trilogie, die wir gemacht haben. Das war die erste Romanauskopplung bei Recruiter, um die Leute quasi bei Laune zu halten. Und wie gesagt, um zu gucken, funktioniert es auch anders wie. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Sodass wir irgendwann auch gesagt haben, wir sind öfter mal gefragt worden, wie sieht es denn aus mit den anderen Geschichten aus Recruiter als Romane? Und als dann irgendwann die Zeit reif war und wir gemerkt haben, okay, wir haben die 19, wir können den Leuten die 19 geben, dann können wir auch bald mit den Romanen rausrücken, dass sie nicht das Gefühl haben, oh, jetzt erzählen sie schon wieder alles von vorne neu. Da sind wir dann dieses Jahr mit rausgekommen und die Resonanz war auch super positiv. Das ist die Romanphase, also quasi der Roman zum Hörspiel, aber mit ein paar Extras, mit neuen Szenen, mit neuen Blickwinkeln, mit neuen Spezies und neuen Zusammenhängen und so weiter und so fort. Und da sind wir gerade. Folge 20 wird jetzt produziert. Und jetzt übergebe ich einfach mal an Tim, weil ich das Gefühl habe, ich rede hier die ganze Zeit.
Personalunion.
Ich
Alles
komme gar
gut.
nicht zum Wort. Sorry.
Genau. Naja, die Folge 20 wird produziert und wie alle wissen, ist Hörspielproduktion eine aufwendige Sache und es dauert dann auch. Und die Bücher schafft Dane komischerweise in der Zeit ein paar mehr zu schreiben, als ich Hörspiele produzieren kann. Und dann haben wir uns überlegt, ist das doch total schön, um nicht nur halt die Geschichten nochmal anders zu erleben als Roman, sondern dann vielleicht auch Nebengeschichten oder Spin-offs auch erzählen zu können, wo jetzt bestimmte Möglichkeiten des Hörspiels vielleicht nicht gegeben sind, sowohl zeitmäßig als auch vielleicht, weil wir zum Beispiel sagen würden, es wäre schön, wenn Rick, wenn wir zum Beispiel Vorgeschichten oder so erzählen, natürlich die gleiche Stimme hat. Und das geht jetzt nicht, weil Sven ihn nicht mehr sprechen kann. Aber als Roman geht das schon noch. Und so versuchen wir den Fans viel Rick Future zu geben, möglichst so, dass wir selber gut hinterherkommen, also dass ich mit den Hörspielen mich nicht hetzen muss, weil es trotzdem noch ein Herzensprojekt ist, wo wir nicht des Geldes wegen sozusagen hinterher sind. Und die Romane unterstützen uns da quasi, auch wenn man die kauft finanziell. Also da kann man dann quasi Unkosten decken, wenn wir Sounds kaufen oder keine Ahnung, Studio mieten oder so. Aber vor allen Dingen wollen wir einfach mehr Rick Future und das Universum dichter machen. Und ich selber war so aufgeregt, als dann der erste Roman geschrieben wurde, nicht weil ich dachte, wie geht's aus, sondern es war einfach so ein tolles Gefühl, so den Director's Cut einerseits zu erleben. Also manche Szenen gehen dann noch weiter und die Dialoge gehen so ineinander über. Das war toll, aber vor allen Dingen dann auch mal zu erleben, was fühlen die Figuren oder warum macht jemand das oder was sind die Hintergründe? Das rauscht manchmal so ein bisschen im Hörspiel vorbei, weil es nicht anders geht. Man kann da nicht innehalten und den Erzähler dann mal eine halbe Stunde alles einordnen lassen. Das kann man hier schon machen und im Roman fühlt sich das natürlich an. Das mag ich sehr und das macht das so wertvoll für mich selber. Es ist nicht einfach nur ein Produkt sozusagen, sondern es macht das Universum gehaltvoller und lebendiger. Und deswegen liebe ich die Romane sehr und freue mich, dass wir da jetzt auch nebenbei, neben den Hörspielen auch weitererzählen. Das ist ganz toll.
Und es
Ja,
hat
was Tim
natürlich,
sagt.
ja, und es hat natürlich noch den Nebeneffekt, den positiven Nebeneffekt, dass es natürlich den Leuten auch Material gibt, während sie aufs nächste Hörspiel warten. Das heißt, es verkürzt die Wartezeit. Und das ist ja als jemand, der eben selber das ein oder andere Hörspiel gemacht hat und zumindest in der First Edition von Rick Future auch mal zu hören war, noch
Stimmt, du
irgendwo im
warst da auch
Gipsband.
dabei, ja.
Ja. War damals auf jeden Fall eine sehr faszinierende Erfahrung. Und wir haben ja bei den Mindcrushern quasi nebenan auch quasi unsere eigene Reihe gemacht mit Another World. Und das Faszinierende war, wir haben ja beide sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen, während Another World eben als Miniserie angelegt war. Eben auch mit dem, ich glaube, alle halbe Jahr eine Folge. Deswegen kann ich den Stress ganz gut nachvollziehen, wie viel da drin steckt. Hinzu, dass ihr ja dann euch entschieden habt, in die Second Edition zu gehen und was natürlich man vielleicht sich denkt, aber auch gar nicht so lange vorplanen kann, ob das dann auch so funktioniert. Das muss man ja auch als beachtlich sehen, dass ihr eben wirklich sehr viel Standfestigkeit bewiesen habt und eben gesagt habt, okay, wir gehen jetzt den Weg, der ist schmerzhaft, der ist lange
Oh
und
ja.
20 Jahre später,
Gefühlte 100 Jahre später, ja.
gefühlte 100, gefühlte 100 Jahre, aber immerhin, ihr habt nicht nur weiße Haare. Das sehe ich jetzt mal als positives
Nein,
Zeichen
nein,
an.
ein paar graue habe ich auch.
Ja, man muss natürlich auch sagen, ich bin minderjährig zum Projekt gestoßen.
Dann ist es ja noch mal spannend, dass so ein bisschen, das begleitet einen ja auch relativ lange und
Total.
ich kann das auch voll nachvollziehen. Bin auch immer baff, wenn mich Leute eben nach Another World teilweise immer noch fragen. Seltener, aber weil wir halt auch nicht aktiv weitergemacht haben. Die Geschichte ist zu Ende. Aber ich stelle mir das wirklich toll vor, auch so ein bisschen sehr die Belohnung für die Jahre der Arbeit auch dadurch ein bisschen zu kriegen. Und sehr schade, dass wenn das nur noch jetzt die Premiere der ersten Folge, hattest du ja schon gesagt, aber das leider nicht weiter begleiten kann.
Ja,
Ja,
wenn
aber
es.
was er auf jeden Fall mitbekommen hat, ist, dass es ein Generationenprojekt geworden ist,
Ja.
weil uns immer wieder Leute angeschrieben haben und gesagt haben, das habe ich als Kind gehört. Und wir dachten immer so, hä, was?
Ja.
Aber jetzt, es gab dann auch kleine Leute, die quasi Garden angefangen haben zu hören. Die sind jetzt plötzlich auch erwachsen. Also die Zeit vergeht dann irgendwie doch so schnell, dass man da ja manchmal nur staunen kann. Aber das ist total schön, dass Rick Future verschiedene Generationen mittlerweile auch schon vereint. Ja, so für manche Leute dann auch, weil sie eine begrenzte Zahl an Folgen hatten, die sie immer wieder gehört haben, aber auch so sich eingebrannt hat.
Ja.
Und auch zu etwas geworden ist, was größer ist als die einzelne Folge, sondern es ist halt wirklich ein Universum, was in Leben stattfindet. Und allein das ist so ein krasses Erbe, was Sven hinterlassen hat. Das erreicht nicht jeder. Das finde ich schon bemerkenswert.
Absolut.
Es gibt Leute, die benennen ihre Haustiere nach Rick Future Charakteren. Es gibt Leute, die schreiben Fanfiction zu Rick Future. Das ist schon ziemlich geil. Und wir haben Sven ja auch versprochen, dass wir das fortführen, auf jeden Fall. Dass
Ja.
wir trotz seines Todes im letzten Jahr, dass wir das. Nee, das war. Oh Gott, war
Das war
es im
Anfang
Jahr.
diesen Jahres. Es
Das
ist noch gar nicht
Anfang
so lange
dieses
her.
Jahr.
Das
Ja,
ist
stimmt.
Wahnsinn. Ja.
Im Dezember ging es dann.
Ja.
Ging es dann, ja. Das ist schon eine große Verantwortung, eben weil die Leute das auch so sehr lieben, weil das. Stellenweise ist es größer geworden als Sven, aber es hat immer Svens DNS. Weißt du, was ich meine? Also,
Ja.
wenn wir was machen, wenn wir jetzt in Geschichten erzählen, die Sven noch nicht absegnen konnte, ist ja immer die Frage, was würde Sven tun? Was würde Sven
Ja.
gefallen? Wie würde er das sehen? Das ist einerseits eine große Verantwortung, aber halt auch sehr schön, weil ich habe halt als Fan angefangen, für Rick Future zu schreiben. Ich bin halt immer noch Fan. Ne? Also, das ist die Diskussion, die Tim und ich manchmal führen, von wegen sagen wir, Charakter XY. So bis in die kleinsten Kleinigkeiten zum Thema Familiensituation, was essen die am liebsten, was gibt es da für Hobbys und so weiter und so fort. Das ist schon, das machst du nicht einfach so, wenn das nur ein Job ist oder sowas. Ne? Das ist so, das soll sich so echt wie möglich anfühlen, für die Leute, so immersiv wie möglich sein. Und das aber immer mit Sven als Leitstern für uns.
Ja, genau. Und was du gesagt hast, dass Rick Future auch größer geworden ist als nur Sven sozusagen. Ich fand es auch immer toll, dass Sven so Leute dazugeholt hat und wirklich Raum gegeben hat, damit die sich auch verwirklichen konnten.
Ja,
Also
ja.
wie viel ich gelernt habe dabei, an Rick Future zu arbeiten, sowohl musikalisch als auch als Sprecher, weil meine ersten Sprecherjobs hatte ich Rick Future verbunden sozusagen. Und da hat er mich absolut immer machen lassen. Auch wenn ich mir jetzt Sachen da anhöre, die ich früher gesprochen habe, so Nebenrollen, denke ich auch, naja, ich hätte mich jetzt selber vielleicht nicht mal besetzt. Aber er hat einfach gesagt, mach das mal. Und ich meine, es ist so ein krasses Vertrauen, dass er zum Beispiel auch gesagt hat, Dane, willst du nicht nach dem Extra, was du geschrieben hast, auch mal Folge 14 in der Hauptserie schreiben? Und da hat er uns den Raum gegeben und immer wenn jemand Neues dazu kam, hat er auch quasi Rick Future und sein Herz geöffnet und das hat dann quasi das Projekt auch prägen können, immer mit der Maßgabe, dass es trotzdem Sven als Verbindungsglied gab, der das Ganze irgendwie zusammengehalten hat. Und das ist immer noch spürbar, auch wenn wir jetzt nur noch zu zweit da sitzen.
Ja, also auf jeden Fall großartig. Ich wollte vorhin noch den Vergleich einwerfen. Ich würde zwar noch nicht mit den drei Fragezeichen vergleichen, also die Hallen wird wahrscheinlich noch schwer werden. Vielleicht kommen wir noch
Ja.
dahin, aber vielleicht Jan Tenner ist vielleicht so eine schöne Maßgabe als das andere Space Opera, also quasi das nicht kommerzielle Äquivalent ein bisschen, was ja auch ein inzwischen relativ großes Universum ist. Aber ich finde das eben toll, auch. Und das muss man vielleicht sagen, und ich hoffe, das ist für euch okay. Man muss auch sagen, ihr habt ja auch trotzdem in den Jahren auch immer wieder ein bisschen experimentiert mit Dingen. Muss dazu sagen, und das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, auch zu sagen, nicht alles funktioniert. Und nicht alles macht man weiter, sondern man probiert Sachen aus. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Spin-off-Hörspielreihe, die angedacht war.
Ja, sagte er geheimnisvoll.
Ach so. Habe ich da zu viel
Sagen
verraten?
wir mal, nein, sagen wir mal so, die haben wir mal uns ausgedacht.
Ja.
Früher mal. Und es gab auch einen Teaser dazu. Aber ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, es gibt halt Ecken im Recruiter-Universum, die wir jetzt durch die Romane anders beleuchten können,
Ja.
als wir das damals konnten. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen anders experimentieren und Sachen. Ja, nee, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Alles gut.
Ja, wie gesagt, ich will auch gar nicht irgendwie euch da irgendwas aus den. Ich fand, wie gesagt, nur den Fakt spannend, dass es ja eben auch Dinge gibt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Hörspiele in Hamburg. Da habe ich damals auch Sven, ich weiß nicht, das erste Mal persönlich getroffen, wo es dann auch von dem Wolfram Damerius das Rick Future Comic gab. Das fand ich natürlich auch toll. Da hat Rick Future schon einen vorgelegt. Was ich toll fand. Oder eben, ich weiß, dass es auch, und zumindest erinnere ich mich daran, dass es eben auch eine offizielle Kommunikation zu gab, auch Bemühungen oder Versuche gab, das Ganze zu einem Videospiel zu bekommen, zu einem Point-and-Click-Adventure, was am Ende, ja, also zumindest nicht an irgendeinem Punkt gekommen ist, beziehungsweise irgendwann die Kommunikation dann ein bisschen spärlicher geworden ist, aber nachvollziehbarerweise, es ist halt wahnsinnig viel und es ist toll, wenn man trotzdem mal versucht, den Sprung zu machen oder generell mal ausprobieren oder ausloten. Und ich finde, das ist vor allem auch wenn wir übers nicht kommerzielle Hörspiel sprechen, also ihr habt ja nicht einen Boss im Hintergrund, der sagt, ihr müsst jetzt 20.000 CDs davon verkaufen, sondern ihr habt dadurch natürlich ein bisschen Freiheit. Auch so ein bisschen, ich meine, vielleicht ist das auch ein schöner Vergleich. Ich bin ein großer Fan der Serie Babylon 5. Und Babylon 5 lebt davon, dass du eben schon in der ersten Staffel Anspielungen findest, was in der späteren passiert. Und auch wenn ihr das vielleicht auch von Sven jetzt erst durch die Second Edition so ein bisschen ins Leben gerufen wurde oder ihr das damit reingeschrieben habt, ist das natürlich trotzdem eine schöne Geschichte, dass man eben diesen Payoff hat, dass man am Anfang eine Geschichte hat, wo man dann auch schon so ein bisschen anteasern kann und das wird da passieren und das wird da passieren und irgendwann passiert es dann wirklich.
Ja, das ist bestes Beispiel ich glaube, im zweiten Absatz oder so vom Buch. Da gibt es gewisse Anspielungen und so weiter, die erst, ich glaube, 20 Bücher später fruchten werden, aber die halt schon da sind, weil wir ja wissen, was passiert später in der Serie und auch in den Folgen, die noch gar nicht draußen sind. Da haben wir ja zum Glück schon eine Menge vorgearbeitet und wir haben auch noch zum Glück für Tim, das waren jetzt drei Folgen, ne, wo wir
Na, leider nur zwei, ja.
nur zwei, genau, wo wir Sven noch dabei haben als Rick. Aber ja, das ist mein Wunsch, also mein persönlicher ist immer, dass die Leute die Bücher das erste Mal lesen und dann denken sie im besten Fall, ja, cool, ne, actionreich und die Charaktere sind lustig und so weiter, ich will wissen, wie es weitergeht. Und
Sehr schön.
ja,
Also
hervorragend.
für die Freunde des Videopodcasts seht ihr jetzt eben die Bücher einmal reingehalten.
Oh, ich bin
Die sind sehr schön
verwirrt.
geworden. Körper
Ja, ich
gefallen mir
muss
sehr.
hier. Ich bin spiegelverkehrt. Deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen unbeholfen, wie ich es rumhalten muss, genau.
Also,
Teil
aber
1
man
bis
sieht es im
3.
Video richtig rum.
Ich wollte gerade sagen, ja, also das wirkte schon professionell in die Kamera gehalten. Mein Wunsch wäre, dass man dann irgendwann zurückgeht, die Bücher vielleicht nochmal liest und dann denkst du, das war die ganze Zeit vor meinen Augen, wie konnte ich das nicht sehen? Und das ist gerade bei den Romanen sehr, sehr schön, dass man das machen kann. War auch bei der Second Edition cool. Und das macht es halt für uns auch spannend. Wie gesagt, das ist nicht einfach eine Neuerzählung von dem, eine Nacherzählung, sondern da ist nochmal zusätzlich was drin. Und Sven hat ja die ersten drei, glaube ich sogar, ne? Die ersten drei Bücher gelesen.
Ich glaube, das Cover hat er nicht mehr gesehen vom dritten, aber das Buch kannte er schon, ja.
Ja, genau. Und das war natürlich auch schön, von Sven dann noch den Input zu kriegen, dass er sagt, ne, hier kannst du noch mal, könnte man das und das machen und Achtung, ne, hier müsste man und so weiter. Das vermisse ich halt. Das war immer ein sehr fruchtbares Arbeiten. Du hast gerade das Kapitel fertig, schickst es im ersten Entwurf an Sven, und Tim und dann kommt gleich direkt Feedback von ihm und wie er dann darauf reagiert hat, wie ich sein Baby umgesetzt habe, Das war sehr cool. Das macht's. Hat's so eine sehr schöne Arbeit gemacht. Ich meine, jetzt mit Tim ist es auch so, dass ich das kaum erwarten kann. Ne? Ich zeige ihm das gleich und dann kommt das Feedback. Das möchte ich auch nicht missen. Das macht's halt sehr spaßig. Das ist mehr eine Zusammenarbeit im Grunde genommen als wirklich Alleinarbeit. Aber ja, das war eine schöne Erinnerung. So die letzten Wochen mit Sven, dass er das noch mitgekriegt hat. Mit den Büchern.
Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Auch jetzt, was ich im ersten Moment, als ich mitbekommen habe, dass es ja dann auch von den Büchern wieder Hörbücher gibt, wo du ja eigentlich so einen Full-Circle-Moment hast. Aber, und der Prämisse, und das ist ja, glaube ich, der wichtige Punkt. Es sollte nicht einfach nur darum gehen, etwas ist da, um da zu sein, sondern es soll ja irgendwie noch irgendeinen Benefit geben. Jetzt nochmal die Bücher zu lesen oder vielleicht nochmal die Hörspiele zu hören. Und warum Hörbuch? Weil ja da mehr Geschichte drinsteckt und dementsprechend natürlich auch ein bisschen mehr darauf eingegangen wird.
Wir haben
Genau,
auch
richtig.
am Anfang haben wir diskutiert, nehmen wir die Original-Hörspielcover zum
Ja.
Beispiel, auch für die Bücher. Und haben dann irgendwann festgestellt, nee, das wollen wir nicht. Also einmal passt nicht jedes Hörspielcover auch zu dem Buch. Also nicht jedes Hörspielcover ist ein gutes Buchcover. Aber wir sind dann irgendwann dazu übergekommen, dass wir gesagt haben, okay, nee, dann machen wir auch komplett neue Cover für die Bücher. Was uns auch die Chance gegeben hat, zum Beispiel Charaktere zu zeigen, die man sonst im Hörspiel noch nicht gesehen hat auf dem Cover. Einfach um den Leuten zu zeigen, das ist nicht einfach nur jetzt nochmal irgendwie eine Abzocke oder so, wir werfen jetzt irgendein Produkt raus, wir wissen, ihr kauft das sowieso, sondern wir wollten da nochmal so richtig eintauchen. Einmal für die Fans, dass die was Neues kriegen und natürlich auch für völlig neue. Also die Bücher haben jetzt eine Flut von komplett neuen Recruiter-Fans dazu gebracht, die Hörspiele gar nicht kannten.
Ja.
Das ist auch sehr, sehr spannend.
Das muss man ja auch sagen, und das habe ich auf der Buchmesse live quasi erlebt, dass man meinen könnte, dass Leute, die Bücher mögen, wahrscheinlich auch Hörspiele mögen. Das ist ja gar
Nee.
nicht so, sondern die sind
Ja.
eigentlich eher Hörbücher, aber eigentlich wollen die das selber lesen. Und dann gibt es die
Ja.
reinen Hörbuchhörer. Die sind da meistens nicht die Leser. Ich fürchte, zu denen zähle ich mich hauptsächlich. Und dann gibt es die Leute, die eben Hörspiele mögen. Die sind, glaube ich, ein bisschen entspannter, was Hörbücher angeht, aber die sind auch meistens fokussiert. Wenn sie eben klassisch Kassettenkinder sind, dann sind sie natürlich mit drei Fragezeichen sozialisiert. Ich glaube, das hat man so, da kommt man nicht drum rum, irgendwo mal so, zumindest drüber gestolpert zu sein. Aber ist man ja dem Medium ein bisschen verhaftet, und von daher sind wir ja zum Beispiel auch, nur um das kurz mal anzureißen, eben auch vor ein paar Jahren mal auf der Leipziger Buchmesse unterwegs gewesen und haben quasi von unserem Hörspiel eine Heftromanfassung gemacht und die dann auf der
Ja.
Buchmesse verteilt, so nach dem Motto: Hey, ja, neue Zielgruppe.
Ja,
Das war
ist
so.
wirklich so, wie du sagst, ja. Also es gibt Leute, die hören total gerne Geschichten, aber denen sind Hörspiele viel zu stressig.
Ja.
Das ist denen zu laut, zu schnell. Und da ist natürlich ein Hörbuch super. Und manche Leute sagen, nein, ich will nicht alles vorgegeben bekommen, ich will das selber lesen. Ganz genau wie du sagst. Es sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und dafür gibt's jetzt alles.
Genau. Ja, was jetzt eigentlich noch fehlt, aber ich wäre jetzt eigentlich noch ein Rick Future Malbuch, oder? Wenn wir eben an die nächste Generation denken.
Ich müsste
Alles nicht
lügen, wenn ich
unmöglich.
sage, wir haben noch nicht drüber geredet.
Ja.
Was aber auch okay ist. Ich meine, man muss fair sein. Rick Future, die Hauptserie, ist und bleibt ja auch ein nicht kommerzielles Projekt.
Ja,
Das ist ja
ganz
auch
genau.
immer wichtig, dass das ja, sowas muss ja von Anfang an eigentlich mit allen Beteiligten geklärt sein, weil sonst hast du im Nachhinein, ach, und kriege ich noch irgendwie eine Unterschrift von dir, und wenn dann doch irgendwas erfolgreich wird, gibt es dann immer Streit und Ärger. Deswegen, was nicht kommerziell ist, nicht kommerziell. Und ihr habt es ja dann so sauber getrennt, dass ihr gesagt habt: Okay, die Bücher, weil da steckt ja natürlich auch nochmal extra Arbeit drin, sind halt so ein kleines Zusatzding, was man sich dann eben auch wirklich als physisches Buch nach Hause holen kann. Nicht nur eben Download, wo man ja sich die Cover selber quasi machen kann, aber das natürlich nochmal ein extra Effort ist.
Ja,
Ja.
genau. Und ich meine, auch wenn wir jetzt dafür Geld kriegen oder Geld verlangen für die Hörbücher und für die Romane, wir müssen ganz ehrlich sein, die Zeit, die wir schon investiert haben, die
Ja,
bezahlt uns keiner. Das kriegen wir nie
absolut.
mehr raus. Also darum geht's nicht.
Absolut. Nee, das ist mir auch sehr, sehr wichtig oder auch generell. Ich habe ja normalerweise hier den Daniel Schiepe sitzen von Mein Ohrenkino und der ist ja, oder wir sind ja auch immer am Quatschen, wie schwierig es ist, halt generell überhaupt nur irgendwas erfolgreich zu machen. Im Hörspiel ist ja nochmal schwieriger, weil halt die Zielgruppe sehr, sehr spitz ist und sich keiner mehr irgendwie CDs ins Regal stellt. Bücher geht wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Das wird wahrscheinlich früher oder später auch noch ein bisschen E-Book-lastiger werden. Oder ich weiß nicht, Dane, hast du irgendwie so eine Erfahrung, ob die nach wie vor gerne die Sammler sind oder?
Ja, also ein Großteil kauft E-Books. Ich glaube, also jetzt auf Rick Future bezogen, so vielleicht 85% kaufen das E-Book. Und die Hardcore-Fans kaufen tatsächlich dann nicht nur die Softcover-Variante in der ersten Woche, sondern das Hardcover.
Genau,
Aber
und ja.
die Hardcore-Fans kaufen auch trotzdem noch das Softcover. Die holen sich trotzdem noch das Hörbuch und das E-Book. Das haben wir auch, dass Leute sagen, ich will das unterstützen. Und das ist natürlich großartig.
Ja. Ich meine, es hat natürlich auch mal ein bisschen damit zu tun, ob man Bücher kauft, wie viel Platz man hat. Ich habe jetzt langsam auch schon das Problem, dass ich mir überlege, welche Bücher ich mir kaufe, weil mein Bücherregal schon so voll ist. Aber dafür gibt es ja dann zum Glück auch immer sowas wie Sammelausgaben oder irgendwelche aufwendigeren Sachen oder so. Da sagt man sich dann wahrscheinlich auch, okay, dann sieht es auch nach was aus, da ist dann mehr drin. Aber ja, ich verstehe alle Leute, die sagen, ich lese total gerne, aber so viel, dass E-Books einfach die vernünftigere Alternative sind, sonst kann ich ausziehen und nur ein Haus für meine Bücher hier haben.
Ja, ich glaube, so geht es meiner Frau.
Ist die ein sogenannter ein Whale Reader, heißt das wohl, also vom Englischen für Wal.
Die
Das so nennen die Amis die Leute, die
liest wahnsinnig viel.
alles.
Ja,
Ja, cool.
deswegen, ich bin der Hörspielhörer und sie ist die Buchleserin. Aber haben wir uns aufgeteilt.
Sehr
Genau.
gut, dann könnt ihr beides immer so ein bisschen beurteilen. Also dann kannst du die Hörbücher, die Hörspiele hören und dann kann sie es lesen. Ist doch super.
Genau. Also ich bin selber halt so bibliophil, dass selbst wenn keiner die Druckversion gekauft hätte von Rick Future, hätte ich die bei mir im Schrank haben wollen, weil das halt auch ist ein ganz cooles Gefühl, wenn man, ich habe die gerade da hinten stehen, wenn du die alle im Schrank hast. Und Rick Future ist tatsächlich die erste Buchreihe, die ich mache, die über drei Bücher hinausgeht. Sonst war immer so alles auf Trilogien ausgelegt. Und Rick Future wird halt, also wir haben jetzt schon 19 Hörspielfolgen. Also wird es wenigstens 19 Bücher geben. Und es kommen ja noch die neuen Folgen dazu. Also wir werden wahrscheinlich irgendwie Pi mal Daumen bei 30 Büchern landen. Und wenn ich mir vorstelle, hier in meinem Billy-Regal, da so eine ganze Abteilung nur für die Rick Futures, das ist schon ziemlich cool. Und das gleiche Gefühl hast du nicht mit E-Books. Das ist einfach so.
Ja, also die sieht zwar nett aus, wenn man so eine ganze Liste hat mit
Ja.
aber es ist was anderes und man sieht das hier nicht. Aber hinter diesem Automaten da habe ich eine Vitrine, da sammle ich solche Sachen. Eben auch aus unterschiedlichen eben Sachen, die ich gemacht habe, Sachen, die mich im Leben begleitet haben, aber auch Filme, Serien, Zeugs, Sachen teilweise von befreundeten Projekten und so weiter. Das ist so mein Memorabilienschrank. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen und habe ja, deswegen war es mir wichtig, das nur auch kurz am Rande zu erwähnen. Der Fluch. Dieses schöne Skriptbuch steht da auch schön drin,
Das schöne
prominent.
Skriptbuch habe ich hier nämlich auch in meinem Schrank mit dem ganzen. Ja, und das fand ich auch eine sehr coole Sache übrigens damals.
Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, Dane und ich, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar, 3 Tage. Das sind doch auch schon irgendwie 20 Jahre.
Also, ich sag mal so, da habe ich noch in Braunschweig gewohnt.
Ja.
Da haben wir uns kennengelernt. Heidewitzka, das ist 2000, also wenigstens, es muss irgendwann vor 2011 gewesen sein.
Also ich weiß, wir haben uns sogar schon zu SF-Radio-Zeiten, also bevor ich Hörspiele gemacht habe, kennengelernt,
Ja?
weil du eben Bücher
Krass.
geschrieben hast und wir was von dir oder dich interviewt
Oh
haben, irgendwie
ja.
sowas.
Oh Gott, oh Gott.
So
Das
lange
ist
kennen wir uns schon.
ja, ich weiß, die Canlins hatte ich euch damals geschickt, ne? Das muss irgendwie so 2009 muss das gewesen sein, wenigstens. Ja,
Das,
oder
das,
sogar noch früher.
ich glaube, das war sogar noch früher. Das war, muss wahrscheinlich um die 2006, 2007 gewesen sein, weil da ging
Das
es
ist
dann
nicht
bei mir mit
unwahrscheinlich.
Hörspielen los.
Krass. Ja, aber so lange kennen wir uns schon fast 20 Jahre. Ja.
Ja.
Cool. Wo ist die Zeit hin?
Wo ist
Junge,
die
Junge.
Zeit hin? Aber ich würde sagen, da machen wir mal eine separate Folge, da können wir so ein bisschen
Ja,
auch
wo
in
ist die
Erinnerung
Zeit und die
schwelgen.
extra Ausgabe?
Ja, sehr schön. Ja,
Genau.
genau, stimmt. So lang kennen wir uns schon. Ja, krass.
Wenn, was mich persönlich als Autor immer wahnsinnig interessiert, ist natürlich so ein bisschen der Prozess. Ihr habt schon ein bisschen was gesagt, dass Dane, du ja auch immer dir wichtig ist, das Material dann auch nochmal an Tim zu schicken oder davor natürlich vor allem an Sven. Gibt es denn grundsätzlich so, auch was die Vorarbeit angeht, kannst du oder willst du oder darfst du sagen, wie weit du im Voraus schon so ein bisschen im Hinterkopf geplant hast oder
Ja,
ist
kann
das.
ich, also ohne jetzt in Details zu gehen, wir haben, Tim und ich haben erst neulich über die letzte, ich glaube sogar die letzte Szene gesprochen. Also wenn nicht die letzte Szene, dann zumindest die letzten paar, den Höhepunkt der ganzen Serie. So,
Oh,
genau.
ja.
Ja, und es gibt einen Fahrplan und der ist in einigen Sachen ist der sehr stringent, das und das muss passieren.
Ja.
Aber dann ist es manchmal so, dass du merkst, ja, okay, Sven ist halt nicht mehr da, ne? Also wir haben Rick, den Sprecher nicht. Wir haben dann gesagt, ah, Mist, dann lass uns ein paar Sachen verkürzen. Ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen eleganter machen, aber ohne Schnörkel.
Ja.
Aber ja, wir haben das sehr weit vorausgeplant. Manche Sachen sind noch im Flux tatsächlich, weil wir manchmal denken, oh, das haben wir bis jetzt noch nicht so definiert im Hörspiel. Das wäre jetzt kein Betrug am Leser, wenn wir sagen, oder am Hörer, ja, vielleicht machen wir das doch lieber so. Und das Coole ist, auch durch die Arbeit mit den Romanen und dadurch, dass wir uns mit den Charakteren nochmal so intensiv beschäftigen, dann merkst du auch gewisse Sachen, wo man sagt, hier kann man so eine dramatische Spiegelung machen oder eine dramatische Ironie. Dinge, die in der letzten Folge passieren, die auf die allererste Szene überhaupt nochmal zurückgehen. Ja, das ist schon gut durchgetaktet. Also wir sind lange über den Punkt hinaus bei Recruiter, dass wir sagen, ach, jetzt machen wir einfach so eine Standalone-Folge und so weiter, so ein Abenteuer zwischendurch. Das geht jetzt nicht mehr. Ab jetzt, ab Staffel 9, ab Staffel 9, Quatsch, ab Folge 19, so,
Gott, oh Gott, oh
wir
Gott.
sind ein bisschen weiter in der Zukunft, ab Folge 19, beziehungsweise ab Staffel 4 ist im Grunde genommen alles läuft auf die Auflösung zu. Und da bleibt halt nicht so viel Zeit für Schnörkel.
Okay, aber das ist schon mal, finde ich auch super spannend, weil das heißt, es gibt eine Art Serienbibel, könnte man sagen, wo man dann so du nanntest es, den großen Fahrplan hast. Das ist natürlich dann die große Kunst. Das ist dann auch eine Serie wie Babylon 5 und Co. Oder die ganz großen Serien, die kommen nicht ohne aus, einfach nur um diesen großen Plan dann auch umsetzen zu können. Das finde
Ja,
ich auf jeden
aber
Fall spannend.
das Lustige hierbei ist, dass Sven hat das ja gestartet und
Ja.
die Second Edition waren erst so ab Folge 13 haben die, glaube ich, begonnen oder 14, ich weiß es nicht mehr genau. Also schon relativ weit fortgeschritten in der Serie. Und bis dahin, Sven war halt so ein, der war so ein Fabulierer. Der hat geguckt, wo führt ihn sein Instinkt hin.
Ja.
Und er hat erst im Laufe des Schreibens gemerkt, oh, da ist mehr drin zu holen, mehr rauszuholen. Und er hat im Laufe des Schreibens erst den Plan entwickelt. Und ein Teil von unserer Aufgabe ist, darüber hinwegzutäuschen. Mit den Büchern und den weiteren Hörspielen, die jetzt kommt, dem Hörer das Gefühl zu geben, dem Leser das Gefühl zu haben, das ist tatsächlich alles geplant. Ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann auch durchgeplant. Aber davor war es halt Sven, der gesagt hat, ich liebe Space Opera, der ist mit Sachen wie Star Wars, Buck Rogers etc. ist der groß geworden. Und das war seine Leidenschaft. Und dann hat er sich hingesetzt und mein Gott, der Mann hat, ich glaube, allein im ersten Jahr sind, glaube ich, 4 oder 5 Folgen rausgekommen.
Der war sehr produktiv.
Ja, aber holla die Waldfee. Und machen wir uns nichts vor, Sven war auch ein wunderbarer Sprecher.
Ja,
Das ist so
ja.
einer von das Klischee, ne? Du kannst mir auch das Telefonbuch vorlesen. Und was du immer bei Sven gemerkt hast, da haben wir auch ganz oft diskutiert. Und das ist eine Sache, für die ich ihn. Gibt viele Sachen, wo ich Sven schätze, aber das, wo ich ihn besonders schätze, Sven war halt ein Künstler.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Der hat auf Kommerz oder so hat der gepfiffen. Ich darf in eurem Podcast fluchen, oder?
Ja,
Danke.
ja, wir, Es kann durchaus sein, dass YouTube das nicht so toll findet, aber ist mir egal. Du darfst
Okay,
bei
gut.
mir fluchen.
Ihr wisst alles, alle wisst, welches Wort ich statt gepfiffen verwendete. Und das merkt man halt ganz stark. Der Sven hat halt so eine überbordende Fantasie und Herz. Und das ist immer drin in Recruiter. Und ich glaube, ich bin jetzt gerade total vom Thema abgekommen. So, und
So.
hier sind wir kurz unterbrochen worden, weil Invasion der Zwerge. Eins meiner Kids kam hier rein. Genau, du hattest gefragt nach dem Schaffensprozess und
Genau.
Sven, Tim und ich, wir haben uns immer zusammengesetzt. Ab dem Moment,
Wirklich?
wo es einen Fahrplan gab. Und wir haben jede Folge besprochen, noch bevor die geschrieben worden ist. Am Anfang war es ja so, Sven hat die Folgen geschrieben. Irgendwann kam ich dazu und habe dann übernommen. Beziehungsweise bei der Second Editions einige auch nochmal komplett von Null geschrieben. Aber jeder von uns war involviert in den Prozess. Und von daher waren wir alle auch immer ziemlich auf dem gleichen Level, was die Geschichte angeht und was die Geschichte braucht, wo wir hinwollen und so weiter. Und das war immer eine schöne Sache, wenn wir uns damals noch einmal die Woche, da haben wir uns zusammengesetzt zum
Ja.
Recruiter, brainstormen und besprechen, was liegt gerade so an und so. Und ja, das war der Schaffensprozess. Und das, Sven ist halt nicht mehr unter uns, ne? Aber Tim und ich machen das genauso im Grunde genommen, dass wir uns dann Zeit nehmen, wir setzen uns zusammen, wir spinnen ein bisschen rum. Was die Details angeht. Wie gesagt, die grobe Geschichte ist klar, aber was kann man hier noch machen? Was kann man da noch machen? Wäre es nicht cool, wenn? Und so. Und das ist halt, du kennst das ja als Autor, Falk, irgendwie die meiste Zeit sitzt du halt im stillen Kämmerlein.
Richtig, richtig.
Alleine.
Aber ich habe zugegebenermaßen auch inzwischen ein, zwei unregelmäßigere Treffen, die ich mir organisiert habe, um eben auch in den Austausch zu gehen, weil ich glaube, das ist super wichtig als Autor, dass wir gut mit dem Daniel bin ich natürlich im Austausch zu dem, was wir eben abseits hier vom Podcast machen. Aber ich habe eben auch aus der SF-Radio-Zeit noch einige Connections und ich bin auch grundsätzlich immer sehr offen, gerade weil ich glaube, der Teil, der mir am meisten Spaß macht, ist der Brainstorming-Part.
Der ist spaßig, ja.
Aber
Ja.
genau, auch zu versuchen und ich glaube, das ist super wichtig und wahrscheinlich auch wahrscheinlich so ein bisschen das Erfolgsrezept, korrigiert mich ansonsten gerne, auch dass Rick Future auch heute noch in der Form existiert ist, dass ihr euch natürlich auch gegenseitig motiviert, indem du siehst, ah, okay, guck mal, das ist cool, oder hey, hier Musik, ey, großartig, genau. Und dass man sich auch dadurch so ein bisschen gegenseitig die Bälle auch zuspielt. Und ihr habt es ja vorhin auch sehr schön gesagt, dass Sven eben dafür auch Raum gegeben hat. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und
Nein.
funktioniert wahrscheinlich im kommerziellen Bereich fast gar nicht mehr oder findet man noch sehr, sehr selten.
Da war er so, ich will nicht sagen ego befreit, weil das ist Quatsch. Er hat immer noch, uns allen war immer bewusst, das ist sein Baby, ne? Also ohne Sven, kein Recruiter. Aber da war alles erlaubt beim
Ja.
Brainstorming. Da musste keiner sich schämen, weil er irgendwie eine Idee vorgebracht hat. Sven sagt ja oder nein, oder wir alle diskutieren halt nochmal. Manchmal war es auch so, dass Sven sich hat überzeugen lassen, dass er sagt: Nee, Moment, doch, funktioniert ganz cool. Das war sehr, sehr schön. Also, das ist so der Autorenpart
Ja.
Ja,
ähm,
ja.
des Ganzen.
Und ich kann noch hinzufügen, dass wir auch mit Sven damals, aber jetzt auch Dane und ich heutzutage eigentlich fast täglich Austausch haben. Natürlich
Ja.
nicht immer ganz
Ja.
intensiv und Brainstorming. Explosion, aber trotzdem immer zu gewissen Details oder man hat immer was, worauf man sich freut, sei es zum Beispiel ein neues Buchcover oder so, und dann redet man plötzlich darüber, sag mal, wie war das eigentlich mit der Lampe oder irgendwie sowas, dann plötzlich kommen da so Sachen hoch, wo man so denkt, ach so ist das, wusste ich noch gar nicht, gut zu wissen, oder man bringt etwas aufs Tablett, was noch gar nicht Thema war, jetzt muss man es aber visualisieren und das ist total cool und jeden Tag gibt es irgendwas, ich denke jeden Tag an Recruiter Dane auch, ich weiß es, weil wir unterhalten uns darüber
Ja.
und das war auch immer super schön mit Sven, also ich habe mich auch jeden Tag mit ihm darüber unterhalten, es gab immer irgendwas und deswegen hat uns auch Recruiter so lange, wie du sagst, bei Stange gehalten, weil es immer irgendwas Schönes gab, was man erleben konnte.
Ja, es ist ein bisschen, und ich meine das auch wirklich absolut positiv. Es hat ein bisschen was von einer Selbsthilfegruppe Rick Future, wo man sich dann gegenseitig eben auch die Bälle zuschmeißen kann. Aber das ist schön, das freut mich. Also das ist sowas und das kann man nicht planen, das funktioniert. Und im Idealfall hast du jemanden wie Sven, der eben, das habt ihr ja auch schon schön gesagt, Leute zusammenbringt. Und über die Jahre waren ja auch die unterschiedlichsten Leute immer wieder auch an unterschiedliche Cover-Illustratoren, unterschiedliche, auch Musik haben noch andere gemacht. Ich erinnere mich vielleicht ein persönliches Highlight, dass Sven es wirklich geschafft hat, Christian Bruhn, den
Ja.
Schöpfer von Captain
Captain Future.
Future, dem Soundtrack, dem deutschen Soundtrack wohlgemerkt, dazu zu bringen, ein Titelthema für Rick Future zu machen. Ich kann absolut verstehen, warum das auch inzwischen eingemottet ist, weil es natürlich der auch gleichzeitig der GEMA-Präsident war oder
Ja.
GEMA-Vorsitzende war.
Ach, der Punkt, ja.
Ja, das wusste ich noch nicht. Geil.
Ja, das war so ein bisschen irgendwann ein Thema. Ich weiß das noch.
Aber deswegen, also Hut ab, dass das gemacht hat. Aber auch schön, dass es sich trotzdem weitergegeben hat. Ich weiß, Erdenstern war, glaube ich, mal eine Zeit lang für die Musik zuständig. Die kenne ich ansonsten so aus dieser Lovecraft- oder Rollenspiel-Musikecke, auch mit sehr, sehr epischen Soundtracks. Aber das ist schön. Und vor allem ist es auch schön, dass dadurch so ein bisschen auch immer wieder so Innovation drin war. Weil wenn man irgendwie eine Sache über 20 Jahre macht und sie klingt am ersten Tag noch genau, am letzten Tag genau wie am ersten Tag, dann kann das natürlich dann kann das funktionieren. Drei Fragezeichen sind fürchtig Beispiel. So Kassetten und so weiter, da wird ja auch alles noch klassisch gemacht. Also Hut ab vor Studio Curting. Dass es natürlich super ist, auch so ein bisschen frischen Wind reinzukriegen und eben mal neue Sachen auszuprobieren, sagte ich ja schon. Und dadurch entwickelt sich das Ganze auch. Und durch die ja, Second Edition habt ihr dann natürlich sehr viel von dem Lernprozess auch wieder nach zurückspielen können, was natürlich auch toll ist.
Ja, die Second
Genau, ja.
Edition, das war so der Moment, habe ich das Gefühl, wo Recruiter dann so komplett durchgestartet ist.
Ja,
Wo
ja.
das Projekt aber dann auch so seine eigene Identität hat. Also der Name Rick Future ist auch nicht von ungefähr, ne? Also es ist klar, wo Sven die Inspiration her hatte, da ist er auch nie hat er auch nie hinterm Berg gehalten.
Ja.
Aber es ist trotzdem sein eigenes Ding.
Ja,
Ja, du hast,
absolut.
ne, drei Helden, die durch den Weltraum fliegen, aber das Zwischenspiel zwischen den Charakteren, das war auch uns auch wichtig. Da hatte Sven damals zu mir gesagt, dass ich so ein bisschen ihm vielleicht helfen kann, das Recruiter-Universum auszudefinieren. Weil es gab so logische Widersprüche in den ersten paar Folgen und so weiter und so fort. Und das war sehr cool zu sehen, wo das so plötzlich ein Ereignis war, dass eine neue Folge rauskommt.
Ja.
Mit Live-Chat und Live-Premiere. Das war sehr, sehr cool. Und das ist auch immer noch erhalten. Das haben wir mit der 19 gesehen. Das war eine große, große Sache. Die Leute, einige sind ausgeflippt, als wir den ersten Teaser dafür gebracht haben. Und so, ich saß mit Tränen in den Augen da, als die dann lief. Und da wussten wir noch gar nicht, was mit Sven passieren würde. Das war eine große, sehr, sehr schöne Sache.
Ja. Und nochmal zu dem Punkt Musik. Hat sich auch deswegen, wie du gesagt hast, verändern müssen, weil natürlich so die Stimmung des Projekts und die Ausrichtung immer eine andere war. Aber irgendwann kam halt auch so der Wunsch nach, wie Dennis vorhin ausgedrückt hat, da geht noch mehr. Und das Mehr war dann in dem Fall, was ja auch nicht viele machen, aus guten Gründen, Aufwandsgründen und Kostengründen, dass man eben sagt, wir wollen nicht Musik nur nehmen aus einem Archiv, zum Beispiel bei Erdenstern, die ja super ist und die haben auch einzelne Stücke komponiert. Aber bei Rick Future haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir machen uns jetzt die extra Arbeit und haben jede Folge mit einem eigenen Soundtrack und das macht das Universum auf einer anderen Ebene noch tiefer und einzigartiger. Und das ist auch so ein Auszeichnungsmerkmal, wo ich Sven total dankbar bin, dass ich das Ganze auch, wenn man es böse sagen will, aufhalten konnte in der Produktion. Er hätte sich sehr einfach machen können. Er hätte ja Sachen nehmen können, die gepasst hätten. Und dann wäre jede Folge vielleicht mit ähnlichen Musikstücken gewesen. Aber dadurch, dass ich das machen konnte und da so viel Zeit investieren durfte, ist Rick Future jetzt auch auf dieser Ebene irgendwie was Besonderes geworden, nicht nur für mich, sondern auch irgendwie so bei Hörspielen allgemein. Und ja, aber normalerweise würde man sagen, es lohnt sich nicht, bitte, bitte nehmt doch einfach die Musik, die ihr schon habt. Das funktioniert doch. So, aber das müssen wir nicht.
Das Schöne ist, Entschuldigung, aber das ist, Ich bin ein großer Fan von Tims Soundtracks. Wenn ich ReFuture schreibe, höre ich immer alle Soundtracks rauf und runter. Dass er nämlich auch, und das beim ersten Hören fällt mir das oft gar nicht auf, dass er das auch machen kann, wie ich beim Schreiben, dass er gewisse Themen schon andeutet, vorausdeutet, wieder darauf Bezug nimmt, was dem Ganzen halt auch nochmal so einen organischen Zusammenhalt gibt. Also so eine musikalische Identität.
Ja.
Das ist auch sehr, sehr, sehr schön.
Ich liebe auch solche Anspielungen. Zum Beispiel gibt es in Folge 4, nee, in Folge 3, gibt es dann eine Szene, da sagt eine Figur, Cassandra, sagt dann zu Rick, Captain Future klingt wie ein Superheld. Und er findet es total doof. Und im Hintergrund habe ich dann halt auch so ein paar Töne, so
Ja,
wird
ja.
man dann auch so ganz, so ein bisschen so angedeutet. Und ich mag das einfach, wenn es so ein bisschen Meta ist auf der Ebene.
Ja.
Und wenn es halt in der Serie an sich auch Meta ist, wenn sich verschiedene Themen wiederfinden und so.
Ja.
Ja.
Nee, das ist gut. Und dadurch wird halt auch das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Sonst hättest du ja einen Soundtrack, ein Skript und irgendwie eine Idee. Aber so wird das Ganze, oder beziehungsweise auch die visuelle Ausgestaltung, so wird das Ganze dann zu einem gemeinsamen Ding
Gut, dass du
ausgestaltet.
das ansprichst. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wolfram Damerius, der die ersten Cover gemacht hat, der hat den Look geprägt, also ins Leben gerufen. Später ist er dann aus Zeitgründen raus und Colin Winkler kam dazu. Der hat die bis von Folge 1 bis 18 dann nochmal alle Cover im Zuge der Second Edition überarbeitet. Und du kennst ja Colins Arbeit, die ist ja auch sehr realistisch. Bei Wolfram war es recht comichaft, was auch gut zu ReFuture passt. Aber bei Colin war es dann nochmal realistisch. Und Colin, der war auch ganz lange Zeit immer dabei, wenn wir gebrainstormt haben. Der hat dann nebenbei einfach so gezeichnet und so. Und der hat auch immer, der operiert auf einem ganz anderen Level manchmal. Der bringt dann so Ideen rein, wo man denkt, ja, wie geil, das bauen wir ins Hörspiel ein, das bauen wir ins Buch ein. Und das war auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, nochmal, um der Serie so ein Gesicht zu geben. Später ist Colin dann aus Zeitgründen raus, weil er gottverdammt talentiert ist und in High Demand, wie der Engländer sagt. Und jetzt ist Elif Siebenpfeifer ist mit dabei. Und die setzt das kongenial fort. Da haben wir so ein Glück, dass sie gesagt hat, genau, dass sie macht die Hörspielcover und die Buchcover. Und das ist echt. Tim hat leider noch nicht die gedruckte Version von Buch 4. Das
Ja,
ist
sonst
auch
hätte
wieder
ich die auch in der Hand.
so ein absolutes Highlight. Ich hab die letzt gerade. Ah ne, müsste ich quer durchs Haus laufen. Und das ist auch sehr, sehr schön. Also auch nochmal hier vielen Dank an Wolfram, an Colin und an Elif,
Ja,
dass die mit
genau.
dabei sind. Und auch für die, hast du es auch gemerkt, für die ist das auch nicht einfach nur so ein Job. Na, die haben sich auch reingekniet, die haben sich da reingefühlt und Aspekte gebracht, wo uns das selber auch noch gar nicht klar war. Und die haben das auch so eine gewisse Art und Weise realistisch gemacht, also kohärent, sag ich mal.
Ja, und auf der visuellen Ebene auch nochmal das auf den Punkt gebracht, was wir auch gerade auf der inhaltlichen Ebene besprochen haben. Also die allerersten Entwürfe hat ja auch Sven selber gemalt.
Ja.
Und dann kam quasi die Wolfram Damerius-Version. Da wurde schon vieles noch klarer und da kamen so spezielle Sachen noch dazu, die dann ikonisch wurden. Bei Colin wurde das Ganze dann auf die realistische Ebene gehoben. Da musste man sich überlegen, wie wäre das denn in echt?
Ja.
Und jetzt bei Elif ist es so, die adaptiert das und kann dann aber bei bestimmten Sachen nochmal in dieses Universum weitere Aspekte bringen. Zum Beispiel hier auf Cover 3 ist Follip, den haben wir vorher noch nie gesehen.
Ja.
Ach Mann, mit diesem Spiegelverkehr. Und das sind dann vielleicht Sachen, die kommen Leuten, die nicht so drinstecken, halt nebensächlich vor, aber das ist dann schon für uns eine große Sache. Wenn wir sagen, hier, du darfst jetzt Follip machen und dann überlegt sie sich was. Oder wir haben ein kleines Spin-off sozusagen, eine Serie in der Serie Solomon Farr. Und dann hatten wir auch Timo Würz, der da
Ja, genau.
eine sehr, sehr tolle Illustration gemacht hat. Der hat dann auch jetzt bestimmt, wie Solomon Farr, der Schauspieler, aussieht. Also total cool, dann mit den Menschen zusammenzuarbeiten und denen dann quasi was in die Hand zu geben. Und die definieren dann auch wieder Aspekte des Universums. Also ich liebe das. Das ist
Absolut.
immer ein Highlight. Ja.
Absolut. Das erlebe ich auch gerade bei meinem aktuellen Projekt, wo ich eben auch einen Illustrator gefunden habe, der heißt Nikos Chrisis. Nicht deutschsprachig, das heißt, er versteht die Hörspiele nicht, aber er schafft es auch, diesen 90er-Jahre-Comic-Zeichentrick-Stil zu adaptieren. Wirklich
Sehr
großartig.
cool.
Das macht auch immer Spaß, die Zusammenarbeit. Also gerade mit Gib mir Details und dieses Hin und Her. Und wir hatten jetzt eben auch schon letztlich eine Geschichte, da hat er eine Idee gehabt, die ich großartig fand und die ich dann ins Hörspiel reingeschrieben habe.
Ja,
Also
das kennen wir, ja.
das ist, wenn so funktioniert, ist das
Wunderbar. Es
super.
greift alles
Dann
ineinander.
greift alles ineinander. Mit der Musik bin ich leider noch nicht ganz da, wo ihr seid, aber weil ich es als Ein-Mann-Klitsche mache, muss ich leider. Aber ich habe immerhin jetzt einen alten Freund dazu gebracht, mir ein Titelthema zu schreiben,
Cool.
den Markus Holler. Von daher, also von daher, es wird, aber ich finde das toll, was ihr aufgebaut habt und da könnt ihr auf jeden Fall stolz sein. Und ich glaube, Sven wird von euch da auf jeden Fall sehr würdig vertreten.
Dankeschön.
Danke.
Dann vielleicht auch, um vielleicht mal den Bogen langsam in Richtung. Man muss dazu sagen, ich habe gestern eine Doppelimpfung in mir und deswegen fängt der Kopf so langsam an zu wabern. Deswegen die Frage: Gibt es denn irgendwas Aktuelles bei Recfuture, was ihr anteasen wollt? Jetzt ungefähr 1,5 Wochen haben wir Zeit, bis die Folge rauskommt. Oder
Naja,
knapp
also
zwei.
Folge bzw. Band 4 ist jetzt gerade draußen. Band 5 kommt im Dezember. Also wer möchte, der kann sich in unseren Newsletter eintragen. Das ist, den findet ihr auf www.rick-future-romane.de, weil da gibt es dann Cover-Reveals und Hörproben vom Hörbuch und so weiter. Alles exklusive Sachen lange vorher, bevor es dann der Öffentlichkeit zuteil wird. Ansonsten. Recruiter-mäßig.
Ja,
Naja,
also ich meine,
im
die nächsten
Hintergrund.
Folgen, genau, ja. Also die Folgen werden weiter produziert. Da ist natürlich auch immer so ein bisschen Erwartungshaltung. Wann geht es denn da endlich weiter? Das verstehe ich auch. Ich will mich da auch nicht zurückziehen, dass ich sage, irgendwie, das ist, müssen wir uns erst überlegen. Nein, wir wissen schon, ich habe jetzt auch die Aufnahmen und so weiter. Es ist natürlich ein bisschen komisch, mit Svens Aufnahmen zu arbeiten. Früher war der Workflow so. Ich mache einen Schnitt von denen. Ich mache ja die letzten Folgen schon, habe ich schon produziert, als er quasi dann sich zurückgezogen hat von dem Produzieren. Also ab Folge 16 habe ich quasi durchgehend produziert. Und da war es trotzdem so, wir haben das fertige Hörspiel gehabt und dann sind wir nochmal drüber gegangen und er hat mit manchen Rick-Takes noch ein bisschen was rausholen können. Also wir haben dann so ein bisschen poliert und nochmal hier eine Reaktion reingemacht und so. Das geht jetzt nicht. Und es ist vom Gefühl her auch noch sehr seltsam, ihn zu hören und nicht als Person mehr erreichen zu können. Trotzdem ist es für mich vor allen Dingen eine Schwierigkeit neben dem Job, der auch viel damit zu tun hat, dass ich spreche und Sachen zum Hören bringe und so, dann auch noch privat mich an den Rechner zu setzen und quasi das fortzuführen, dann den Kopf zu haben und die Energie dafür zu haben. Ich versuche aber in meinem Privatleben genug Freiräume zu schaffen. Da geht es auf jeden Fall weiter. Ich bin aber allen dankbar, die Geduld mit mir haben. Und nebenbei haben wir halt noch die Hörbücher natürlich, die spreche ich auch. Und ja, die Romane erscheinen alle 3 Monate. Und weil Dane hat ja eh schon so ein bisschen rumgeteasert, es könnte sein, dass bei den Romanen noch mehr passiert, nebenbei. Aber das wollen wir jetzt noch nicht sagen, weil wir gebrannte Kinder sind und wenn
Wer
wir was ankündigen und was dann nicht kommt,
weiß.
dann ist es
Absolut
blöd.
okay. Absolut
Ja.
okay. Gut, dann habe ich
Jetzt fühle
noch.
ich mich, jetzt fühle ich mich nicht ganz so schlimm, dass ich vorhin da fast die Katze aus dem Sack gelassen hätte.
Aber dann haben wir ein paar schöne Teaser. Dann kommt aber noch ein Teil, den muss ich immer bringen, nämlich. Ihr habt Feedback, Fragen und noch viel mehr zum Podcast, zum Hörspiel machen, welche Gäste ich hier vielleicht an der Stelle mal begrüßen sollte. Oder ihr habt noch Fragen an unsere beiden Gäste hier. Dann könnt ihr an podcast@ohrenbrecher.de schreiben oder eine Kommentarspalte eures Vertrauens könnt ihr auch natürlich auch frequentieren. Wir werden es finden. Wir versuchen dann alles zeitnah zu beantworten und wir freuen uns.
Jawohl.
So.
Ja, schön, dass wir da sein durften.
Ja,
Falk,
es
vielen
hat
Dank.
ein bisschen gedauert, aber ich finde, es war ist definitiv eine sehr schöne Folge geworden, eine sehr runde Folge geworden. Ihr habt schön ein bisschen rumgeteasert, das ist ja auch immer nett.
Muss sein, ja klar.
Aber ich finde es immer toll, so ein bisschen zu fachsimpeln, auch so ein bisschen zu verstehen, wie funktionieren die Prozesse, auch die Produktion, auch gerade in der Kreativität. Da vielleicht auch nochmal ein Tipp, falls ihr den noch nicht kennt. Der wird euch bestimmt gut tun. Es gibt einen tollen Vortrag von John Cleese, dem amerikanischen Comedian, zum Thema Kreativität. Den empfehle ich auch immer
Den
wahnsinnig gerne.
kenne ich, kann ich auch nur empfehlen, ja.
Super, weil der sagt nämlich auch genau, wenn man brainstormt, dann muss man bereit sein zu spielen und dann darf es kein Falsch geben. Egal was, es muss erstmal, die Idee muss erstmal raus. Das finde ich gut und finde ich befreiend und das finde ich schön, das auch bei euch nochmal reflektiert zu sehen. Und ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg und
Dankeschön.
lieber Dane, vielleicht kommen wir ja auch nochmal an dieser Stelle zusammen und sprechen dann über den
Gerne.
Fluch, Narbenhaut. Und
Gerne.
was es da sonst noch so alles an Leichen im Keller gibt.
Sehr schön. Ich freue mich drauf. Dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Mach's gut, bis
Sie
dann.
hörten
Bis
Tschüss.
dann.
den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.